Ja, Jesus, wir sind entschieden, dir zu folgen, weil es ist so, so gut, mit dir unterwegs zu sein. Es ist so, so gut, dir immer wieder neu zu begegnen. Das erleben wir, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir Gottesdienst feiern. Das erleben wir, wenn wir dich auch zu Hause echt anbeten, wenn wir dir Lieder singen, wenn wir zu dir rufen in den Situationen, die uns herausfordern, aber auch einfach jeden Tag neu, wenn wir dir danken und echt, ja, mit dir reden über das, was unser Herz bewegt. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und ja, danke für diesen Sonntag. Amen. Ja, hey, wie schön, dich zu sehen, zu Hause oder auch hier vor Ort. Richtig cool, richtig schön, dass wir heute wieder zusammen Gottesdienst feiern, zusammen Gottesdienst haben. Und kennst du das, wenn du dich schon mal so richtig in etwas vertan hast, wenn du dich schon mal so richtig geirrt hast? Ich bin mal mit meiner Frau zum Skifahren gefahren und plötzlich, also ich kenne die Strecke eigentlich in die Berge in- und auswendig, bin ich oft genug gefahren, stehen richtig viele rechts auf der rechten Seite. Irgendwann ist sogar die rechte Spur irgendwie so zu mit Autos gefühlt. Alle wollen raus. Und ich denke mir, was ist los? Irgendwas ist komisch hier. Und ich mache Google Maps auf meinem Handy an und sehe, ja, eigentlich nichts. So, aber irgendwie sagt er, in der nächsten Ausfahrt sollen wir rausfahren. Und ich denke mir, ja, gut, dann fahre ich mal weiter. Die machen wahrscheinlich nur irgendwas Komisches. Und ich ziehe nach links, fahre an allen, die stehen vorbei. Denke mir, ach, sind die blöd, ey. Fahren raus und irgendwie fahren jetzt über Land. Und ich, freie Autobahn. Ja, nach 2 Kilometern stand ich richtig blöd da, weil die Autobahn war gesperrt. Ja, ist natürlich doof, gerade wenn alle zum Skifahren wollen, sperrt man die Autobahn, baut irgendwas neu. Aber naja, ich stand richtig drinne und es hat noch viel, viel länger gedauert, weil alle, die davor schon rausgefahren sind, die haben den großen Stau, der sich da angebahnt hat, umfahren. Hey, ich habe mich richtig geirrt. Ich habe mich richtig vertan und innerlich ist schon die Zeituhr so in mir, hat angefangen zu rechnen. Okay, wir sind jetzt hier, wir brauchen also noch so lange. Das heißt, ab dann können wir wirklich anfangen zu Skifahren. Und also, ne, ihr wisst ja, ich bin Schwabe. Man ist auch so ein bisschen sparig. Also man guckt schon so aufs Geld und ich dachte mir, okay, ja, die Tickets, die sind schon auch teuer, wenn man jetzt rechnet, wie viel man pro Stunde zahlt. Das heißt, oh, das Geld schmeiße ich jetzt gerade zum Fenster raus, nur durch diesen blöden Stau. Also, oh, das hat mich richtig geärgert. Ich habe mich richtig vertan, richtig geirrt. Und ich glaube, deswegen finde ich das so cool, dass wir diese Predigtserie gerade haben, die Jesus-Story, weil ich glaube, ganz viele Menschen, ganz leicht vertut man sich auch und irrt sich, wenn es um Jesus geht. Dass man vielleicht sagt, hey, Jesus ist ein Spielverderber, Gott lässt Leid zu, er ist irgendwie, ist böse, der ist gar nicht so gut. Das ist nur irgendwie ein alter Glaube, eine alte Idee von einer Welt. Und ich glaube, wenn es um Jesus geht, kann man sich auch wirklich, wirklich irren. Und deswegen ist es so gut, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns anschauen, dass wir uns auf das besinnen, was Jesus sagt, wer er wirklich ist. Was nicht nur irgendwie an Ideen, an Vorstellungen, an Meinungen über ihn vielleicht entstanden sind, sondern wer er wirklich ist. Und das tun wir heute, indem wir anschauen, was er über sich gesagt hat, nämlich, dass er das Licht der Welt ist. Und das lesen wir in Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Ich lese den Abschnitt nochmal vor. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Hey, das ist doch, Das ist doch cool. Ich weiß nicht, an was für eine Lampe du jetzt so als erstes denkst. So dein Autoscheinwürfer, den du anmachst, wenn es dunkel wird, wenn es irgendwie neblig ist und der dir hilft, nicht im Dunkel der Straßen umher zu irren. Dein Handylicht, was du vielleicht anmachst, wenn du irgendwo in deiner Handtasche oder in irgendeinem dunklen Raum was suchst und was dir hilft, nicht im Dunkeln umher zu irren. Deine Schreibtischlampe oder deine Leselampe, die du anmachst, damit du auch im dunklen Raum etwas sehen kannst, etwas wahrnehmen kannst, etwas aufnehmen kannst. Deine Taschenlampe, die du anmachst, wenn du im Dunkeln noch mit dem Hund unterwegs bist und die den Wald plötzlich nicht mehr so gruselig macht. Keine Ahnung, an was für eine Lampe du denkst, was für ein Licht du als erstes denkst. Vielleicht auch das Licht, das im Kühlschrank angeht und dir hilft zu sehen, was du dir jetzt einverleiben möchtest. Es gibt so viele Arten von Lampen, es gibt so viele Arten von Lichter, aber ich finde es auch super spannend und ich glaube auch super, super wichtig, dass wir uns angucken, was war denn so der Kontext, zu dem Jesus geredet hat? Was war damals los? An was für Lichter haben die Menschen damals gedacht, die das gehört haben? Und das super, super Spannende ist, wenn wir so die Bibelverse drumherum lesen, so bis in das Kapitel 7, ein Kapitel davor, dann lesen wir davon, dass Jesus das nicht irgendwann so in einem stillen Moment zu seinen Jüngern gesprochen hat, sondern in großer Öffentlichkeit, als er auf einem ganz, ganz wichtigen Fest war. Das Fest, das ist das sogenannte Laubhüttenfest, das wird heute noch in Israel gefeiert. Und da soll in diesem Fest der Zeit gedacht werden, als dieses Volk in der Wüste umhergewandert ist. Alle fangen dann an, irgendwelche Baumzweige zu pflücken und bauen sich auf ihren Balkonen eine kleine Hütte und in denen schlafen sie für eine ganze Woche, um sich daran zu erinnern, dass sie für 40 Jahre als Volk keine Heimat hatten und immer nur ein provisorisches Zuhause hatten. Damals, aber auch heute ist es noch so, dass von der ganzen Welt die Israeliten gekommen sind nach Jerusalem, um dieses Fest gemeinsam zu feiern. Das war so eines der wichtigsten Feste, die zusammen gefeiert wurden. Und das heißt, dass so Jerusalem, diese große, wuselige Stadt, durchaus um das Doppelte ihrer Einwohner gewachsen ist. Muss man sich mal vorstellen, so manche Länder klagen ja darüber, dass der Tourismusgrad nicht so da ist, aber Jerusalem, diese Stadt, ist über das Doppelte ihrer eigentlichen Einwohner gewachsen. Das muss schon krass gewesen sein, wie viele Leute da vor Ort gewesen sind. Und da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, aber nicht nur einfach dort in diesem Fest, in diesem Kontext dieser Feier, sondern in dem Kontext eine Zeremonie, eine Tradition, die dieses Fest mit sich bringt. Es hat nämlich mehrere wichtige, große Traditionen, die da gefeiert werden, die da praktiziert werden. Eine ist zum Beispiel, dass ein Priester jeden Morgen Wasser, das frisch von der Quelle geschöpft wird, zum Altar getragen hat, um das da Gott zu opfern und zu bringen, um sich daran zu erinnern, wie Mose in der Wüste auf dem Felsen mit seinem Stock geschlagen hat und ich bin gerade in meinem Kopf durcheinander gekommen und dachte, ich habe gesagt, mit einem Fels auf den Stock gehauen. Aber andersrum, Mose mit seinem Stock auf den Fels gehauen und dann ist aus diesem Fels Wasser gekommen, mitten in der Wüste, mitten in der Trockenheit. Um sich daran zu erinnern, wurde das an diesem Fest gefeiert. Dieses Fest hatte so ein bisschen den Charakter auch von einem Erntedankfest, wie wir es feiern. Dankbar zu sein für all das, womit Gott einen beschenkt hat. Dankbar dafür, wie Gott die Vorfahren dieses Volkes durch diese todesfeindliche Zone der Wüste nicht nur geführt hat, sondern in dieser Zone, in dieser Wüste immer wieder neu versorgt hat. Und was ganz spannend ist, in diesem Kontext von dieser Tradition mit dem Wasser hat Jesus auch so ein ganz besonderes Wort gesagt, so was ganz Besonderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, hey, wer durstig ist, soll zu mir kommen und mir vertrauen. Hey, wie krass, alle, diese Stadt ist voll, es wird dieses Ritual, diese Tradition gefeiert, die daran erinnern soll, wie Gott die Menschen in der Wüste mit Wasser versorgt hat. Und Jesus sagt, hey, wer durstig ist, der soll zu mir kommen. Und will damit deutlich machen, hey, was Gott damals getan hat, will er wieder tun, will er durch mich wirken. So wie Gott früher gewirkt hat und früher präsent war, ist er es immer noch und möchte durch mich genau dasselbe für dich wirken und für dich tun. Aber für uns ist eine ganz andere Tradition, die im Rahmen von diesem Fest gefeiert wurde, wichtig. Nämlich, dass 4 25 Meter hohe Säulen extra zu diesem Fest aufgerichtet wurden, an denen oben wie so große Behältnisse waren, wo richtig, richtig viel Öl reingefüllt wurde, so um die 60 Liter. Und die wurden, wenn es dunkel wurde, angezündet, so als Docht. Da hat man irgendwelche alten Kleider von Priestern genommen. Das waren wie riesige Ölkerzen, wie riesige Öllampen. Und man sagt, die hatten so eine Leuchtkraft, dass so diese ganze Stadt, dieses ganze Stadtgebiet von Jerusalem richtig hell erleuchtet war, obwohl es drumherum schon dunkel war. Und dadurch wollte man sich daran erinnern, wie Gott sein Volk in der Wüste durch diese Feuersäulen geführt hat. Wie ihn in der Wüste, wo es so schwer ist, sich zu orientieren, weil alles gleich aussieht, gezeigt hat, wo sie als nächstes hinziehen sollen, wo sie den nächsten Platz finden, wo sie versorgt werden, wo sie Ruhe finden, wo sie einem guten Weg folgen, der gut ist für sie. Und im Kontext dieser Tradition, im Kontext dieser Feuersäulen, die entzündet wurden, hat Jesus mit größter Wahrscheinlichkeit zu all diesen Leuten, die auf den Straßen waren, die da waren, gesagt, hey, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Hey, das ist doch, boah, ich glaube, das war so ein richtiger Kinomoment, in dem Jesus das gesagt hat. Du erlebst, was für uns vielleicht heute normal ist, es wird dunkel und die Straßenlaternen fangen an zu brennen. Aber was, glaube ich, damals wirklich was Besonderes war. Wenn es dunkel wurde, hat man sich normalerweise nicht mehr draußen umher bewegt, weil dann wurde es wirklich gefährlich. Es gab damals dort gefährliche Tiere, zum Teil wie Löwen oder wie Hyänen. Und nachts war und ist die Zeit, wo Kriminelle, wo Verbrecher, wo Räuber unterwegs waren und man hat versucht, möglichst zum Sonnenuntergang irgendwo Unterschlupf zu finden, um nicht ziellos durch die Dunkelheit zu irren, um nicht schutzlos zu sein. Und im Kontext von diesem besonderen Fest, wo selbst in der Nacht etwas zu sehen ist, wo es hell ist, sagt Jesus, hey, ich bin das Licht dieser Welt. Ich will so ein Licht für dich sein, das selbst in der Dunkelheit leuchtet. Und da finde ich super spannend, wenn wir uns mal anschauen oder wenn wir uns mal überlegen, mit was für einer Stimmung haben die Leute denn dieses Fest gefeiert? Ich habe schon gesagt, es war zum einen so ein Erinnern, so ein Dankbarsein, aber zum anderen war es auch ein Fest, in dem man voll Hoffnung war, voll Zuversicht war, weil in der Bibel, so im ersten Teil, im Alten Testament, da haben diese Leute davon gelesen, dass irgendwann jemand kommen wird, den Gott gesendet hat, der die Menschen wieder führen möchte, den Menschen Gott wieder ganz nahe bringen möchte. Und das steht in Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Hey, Jesus spricht nicht nur in so eine Haltung der Dankbarkeit und des Zurückerinnerns, sondern auch in so eine Haltung der Erwartung, weil er deutlich machen will, die Erwartung, die in euch ist, die vielleicht auch in dir ist, da gibt es doch mehr und da ist mehr, möchte Jesus sagen, hey, ich bin der, der diese Erwartungen erfüllen möchte. Ich bin der, der diese Sehnsucht, dieser Traum nach mehr Wirklichkeit werden lassen möchte. Und das andere ist, wenn wir uns jetzt noch irgendwie bewusst machen, was für ein Verständnis hatten die Leute von Licht. Für uns ist Licht ja irgendwie sowas Normales, was Alltägliches. Früher war Licht noch irgendwie warm und gemütlich. Heute ist es mehr und mehr neon, steril, hell. So die gute alte Glühbirne, die musste ja weichen. Und wir haben LED-Lichter, die haben aber auch ihre großen Vorteile. Aber das Spannende ist so, das Verständnis der Leute damals von Licht war immer verbunden mit Dunkelheit. So das jüdische Denken von Licht ist total geprägt so von diesen ersten Worten, die wir in der Bibel finden, wo Gott oder wo zu lesen ist, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes und da sprach Gott, Licht soll erscheinen und sogleich strahlte Licht auf. Das hat diese Menschen zutiefst geprägt und irgendwie auch so ein Bewusstsein geprägt. In der Finsternis ist Enttäuschung, in der Finsternis ist Frust, in der Finsternis ist nicht das Leben, ist so all das, was dem Leben feindlich ist. Aber Licht ermöglicht Leben, Licht bringt Leben, Licht lässt wachsen, Licht lässt gedeihen, Licht lässt aufblühen, Licht lässt entfalten. Und das war so ein Gefühl, was jeden, der das gehört hat, begleitet hat, wenn er von Licht gehört hat, wenn er von Licht gelesen hat. Das ist auch ganz spannend, so am Rande, wenn wir in Psalm 1 schauen, da lesen wir davon, dass derjenige glücklich ist, wer Freude hat an Gottes Gesetz, wer immer Tag und Nacht darin liest und darüber nachdenkt. Das heißt nicht nur immer wieder zu jeder Zeit, sondern für die Menschen hat es auch bedeutet, Tag und Nacht in der Dunkelheit und im Licht, wenn es dir gut geht, wenn es dir schlecht geht, in Trauer und in Freude, in Wut, in Enttäuschung, in Frust, in Verzweiflung, aber auch im größten Glück, in den besten Phasen deines Lebens, hey, in den Ups und in den Downs, da, wer da mit Gott in Verbindung bleibt, wer da trotzdem immer wieder sein Wort liest und darüber nachdenkt, hey, der wird glücklich sein, dem wird es gut gehen. Wow, das ist doch schon mal krass, wenn wir uns das so hören und bewusst machen, wie powerful, wie gesättigt an ganz viel Bedeutung, an ganz viel Kraft das war, was Jesus da sagte, wenn er sagt, hey, ich bin das Licht der Welt, damit niemand in der Finsternis umherirrt. Aber ich glaube, Jesus hat das nicht gesagt, damit wir heute hier sitzen und irgendwie sagen, cool, jetzt habe ich was Neues gelernt. Jesus hat vom Laubhüttenfest geredet und damals bedeutete Licht für die Menschen immer auch Dunkelheit, dass wir was Neues so für uns in unserem Kopf ergriffen haben. Ich glaube, Jesus ging es darum und geht's für dich heute darum, dass du dich öffnest, ein Stück mehr öffnest, dieses Licht, dieses Leben, was Jesus für dich hat, in deine Dunkelheit, in dein Leben, in dein Herzen zu lassen. Und für mich wird es so ganz greifbar, ganz spürbar, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mit Freunden mal in der Höhle unterwegs war. zu einer Höhle, da kriechst du hinein, da zwängst du dich durch manche Engstellen hindurch. Und irgendwann, wo wir richtig tief drin waren, haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir mal alle unsere Lampen aus. Und das ist wirklich erschreckend. Weil wenn du nachts aufstehst und du denkst, du gehst jetzt aufs Klo, dann, also ich weiß nicht, wie du das machst, ich mache da kein Licht an, weil man sieht irgendwie so durch das, was ein bisschen durch die Fenster schimmert, man sieht so ein bisschen was. Man kann sich vielleicht orientieren, weil man schon oft diesen gleichen Weg vorbei an Schrank und Zimmerpflanze und Treppe rauf, Treppe runter gegangen ist. Aber wenn du in so einer Höhle bist, kommt kein Licht rein. 0,0. Also das ist so, man sagt das oft, man sieht die Hand vor Augen nicht, aber nirgends erlebst du das so sehr. Du weißt gar nicht irgendwie richtig, wo du dich gerade befindest und was deine Körperhaltung ist. Du kannst nichts mehr gefühlt wahrnehmen. Es ist so stockdunkel, dass es keinen Unterschied macht, ob du die Augen aufmachst oder ob du sie zumachst. Es ändert überhaupt gar nichts. Es ist einfach schwarz. Es ist dunkel. Es ist dunkel und du bist wie gelähmt, weil du weißt nicht, wohin kann ich mich bewegen. In so einer Höhle hat's Steine, die rumliegen, hat's Engstellen, hat's ganz viele Dinge, wo du dir den Kopf anhauen kannst oder sonst irgendwas anschlagen kannst. Und so bist du in so einem Moment völlig gelähmt. Du kannst keinen Schritt nach vorgehen, keinen Schritt zurückgehen. Du bist wie gelähmt. Gelähmt wie so eine Dunkelheit, die Enttäuschung mit sich bringt. So eine Dunkelheit von Frust, von Trauer, von Wut. Einen auch oft lähmt und unbeweglich macht und starr macht. Und man kann aus eigener Kraft nichts mehr machen, um voranzukommen, um dieser Lähmung zu entkommen. Man kann nichts mehr machen aus eigener Hilfe, um aus dieser Dunkelheit irgendwie voranzukommen, zu fliehen. Und da ist es so wichtig, sich wieder daran zu erinnern, es gibt etwas von außerhalb dieser Höhle. Es gibt etwas, was ich benutzen kann, was ich gebrauchen kann, was mir hilft, aus dieser lähmenden Dunkelheit zu entkommen, nämlich das Licht, das ich anmache, so eine Stirnlampe, die man in so einer Höhle dabei hat und die plötzlich wieder leuchtet, die plötzlich mich wieder was sehen lässt, so ein Licht, was wieder Hoffnung bringt. Hey, und ich möchte dir sagen, wenn du irgendwo dich ganz tief in so einer Höhle verkrochen hast, wo es dunkel ist, wo du dich nicht wohlfühlst, wo Enttäuschung dich umgibt und diese ganze Situation dich lähmt. Hey, gib die Hoffnung nicht auf, dass es da ein Licht gibt. Weißt du, wenn du tief in eine Höhle gekrochen bist, dann dauert es auch seine Zeit, bis jemand da reinkriechen kann, bis jemand zu diesem tiefen Punkt der Höhle zu dir kommen kann und dir dieses Licht bringen kann, dir dieses Licht zeigen kann. Und so haben wir unser Licht wieder angemacht und sind weitergegangen in der Höhle. Aber weißt du, in den meisten Höhlen ist es tatsächlich nicht so, wie wir das so uns vorstellen, dass man hinten irgendwann wieder rauskommt, sondern in den meisten Höhlen gibt's gar keinen Ausgang. Man kommt zu dem Punkt, wo man umkehren muss, um wieder rauszukommen. Und ich glaube, auch so ist es gut für uns zu realisieren, wir sind nicht gemacht für diese Dunkelheit. Es ist spannend, es ist schön, mal in so eine Höhle reinzukriechen, aber es ist kein Ort, wo man sich ein Haus bauen sollte, wo man sein Lager langfristig aufschlagen sollte. So, umso länger man da drin ist, hat man das Bedürfnis, auch wieder rauszukommen, wieder gerade stehen zu können und nicht sich durch 1000 enge Gänge zwängen zu müssen. Und deswegen ist es genauso gut, uns immer wieder von Jesus so durchleuchten zu lassen und umzudrehen, nicht tiefer in manche Höhle zu laufen und hineinzurennen, sondern umzudrehen und zurückzukehren zum Ausgang, zum Ausgangspunkt und in das Licht zu treten. Weil Jesus möchte dich aus dem Dunkel führen. Und weißt du, er möchte dich nicht nur aus dem Dunkel führen, sondern er möchte auch das Dunkle aus dir herausholen. Ich war schon mit Leuten in Höhlen und gefühlt haben sie die Höhle verlassen, aber die Höhle nicht sie. Was sie erlebt haben, diese Enge, war irgendwie beängstigend und intensiv und es hat sie nicht mehr losgelassen. Aber weißt du, Jesus möchte dich nicht nur aus der Dunkelheit führen hinein ins Licht, sondern er möchte auch die Dunkelheit aus dir herausholen und Licht in dein Leben bringen. Und in dieser Tour durch die Höhle, die wir gemacht haben, da kommt immer so, egal wie schön es ist in der Höhle, der schönste Moment ist immer, wenn man merkt, irgendwas verändert sich. Gefühlt ich sehe mehr als den kleinen Lichtkegel, den meine Taschenlampe mir leuchtet. Ich sehe ein bisschen Licht, was von außen hineinscheint. Und man merkt plötzlich, ich rieche auch wieder was als diese kalte, nasse Höhlenluft. Ich rieche wieder irgendwie Bäume, ich rieche Pflanzen, ich rieche Frühling, ich rieche Leben. Und plötzlich merkt man auch, wow, ich höre wieder was. Ich höre irgendwie Vögel zwitschern. Ich höre mehr als Stille, als kleine Wassertropfen, die von der Höhlendecke auf den Boden fallen. Und man merkt irgendwann, wow, ich spüre wieder, wie die Wärme, die Sonne, die frische Luft in meine Lungen kommt und die Sonne mich wärmt. Hey, dieser Moment, in das Licht zu kommen, so raus aus der Höhle zu kommen, ist so, so schön. Und man merkt, hey, ich bin einfach nicht geschaffen für eine Höhle. Ich bin geschaffen, um zu leben im Licht. Denn durch das Licht, im Licht, kann Leben erst gedeihen, kann Leben erst wachsen, kann Leben sich erst entfalten. Und ich glaube, das will Jesus tun, indem er Licht ist für dich. Er möchte dir in der Dunkelheit, in der du bist, die du vielleicht in deinem Herzen empfindest, Hoffnung geben und Hoffnung schenken. Er möchte dich durchleuchten und dir den Weg zeigen, dich vielleicht auch zur Umkehr bringen in manchen Punkten, in manchen Dingen, sodass du den Weg findest, der zum Leben führt, der deinem Leben dient. Und er möchte dein Leben zum Wachsen bringen, zum Gedeihen bringen, zum Aufblühen bringen, durch sein Licht, mit welchem er in dich und auf dich in dein Leben hinein leuchtet. Jesus, und so möchte ich dir so sehr danken, dass du Licht bist. Licht, mit dem du in unser Leben hinein leuchtest, wo du uns nicht alleine lässt in der Finsternis, in der wir manchmal umherirren, sondern uns so viel mehr schenkst, uns echtes Leben schenkst. Danke, dass auch wenn wir in der tiefsten Dunkelheit festsitzen, dein Licht zu uns leuchtet und dein Licht zu uns strahlt. Dein Licht uns zum Leben führen möchte und unser Leben zum Aufblühen, unser Leben zum Gedeihen bringen möchte. Ich danke dir, dass wir mit dir in diesem Licht von dir leben dürfen, dass wir immer mehr durch dich zum Aufblühen kommen dürfen und dass wir diese Wärme, diese Schönheit dieses Lichtes, was, mit welchem du auf uns strahlst, in unserem Leben und in unserem Herzen spüren und wahrnehmen dürfen, Herr. Amen.